Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Hans-Heinrich Eggebrecht, ordentlicher Professor der Musikwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg von 1961 bis 1987, hielt den Vortrag Bach als Rhetoriker auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Bach hören am 13. Dezember 1986. Der Vortrag ist der erste Teil einer zweiteiligen Vortragsfolge Eggebrechts. Die Notenbeispiele zum Vortrag können Sie in iTunes auf dem PC oder auf einem Video-iPod ansehen. Der zweite Vortrag stand unter dem Titel Bach hören, Bach verstehen. Die Tagung schloss mit einem dritten Vortrag von Ulrich Siegele, Hören, wie eine Fuge entsteht, am Beispiel der Fuge C-Moll aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wichtigste ist, dass Sie mich gut verstehen. Das werden wir jetzt ausprobieren, indem ich eine kurze Vorbemerkung mache. Beim ersten der beiden Vorträge werde ich aus Zeitgründen auf eine klangliche Wiedergabe der Notenbeispiele verzichten. Beim zweiten Vortrag wird das anders sein. Beide Vorträge gehören eng zusammen. Der erste Vortrag ist mehr berichtender Art. Er betrifft das Verstehen. Er schafft somit eine Basis für den zweiten Vortrag, Hören und Verstehen. Ich spreche zum ersten Mal in dieser Akademie. Ich kannte beim Schreiben meiner Vorträge nicht, wie man zur Bachzeit rhetorisch gesagt hätte, den Locus circumstantiarum meiner Rede, das heißt in diesem Fall die Gegebenheit, die Zusammensetzung der Zuhörerschaft. Deshalb habe ich mir vorgenommen, nicht allzu wissenschaftlich diffizil und neuheitsbedacht zu sprechen, sondern den Gegenstandsbereich, den meine beiden Themen umschreiben, möglichst klar, verständlich, durchschaubar zu behandeln. Dies ist mir das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass Sie mich verstehen, aber ich denke, das ist der Fall. Von Albert Schweitzer wird berichtet, dass er bei den Arbeiten an seinem Bachbuch, das 1908 erschien, in folgende Lage geriet. Auf dem Fußboden seines Arbeitszimmers kniend, hatte er die Kantatenbände der Bach-Gesamtausgabe um sich ausgebreitet und, fasziniert in ihnen blätternd, suchte er nach Textstellen, die in ihren Wörtern und Aussagen einander ähnlich sind, um Bachs Vertonungen dieser einander ähnlichen Textstellen miteinander zu vergleichen. Er hatte entdeckt, dass Bach bei ähnlichen oder verwandten Textaussagen auch miteinander verwandte musikalische Wendungen, Themen oder Motive benutzte, so dass ein bestimmter Textgehalt, wo immer er in den verschiedenen Vokalwerken Bachs angetroffen wird, in großer Regelmäßigkeit verbunden ist mit einer bestimmten musikalischen Gestalt in ihrer abbildlichen oder malerischen Ausdruckskraft. Schweitzer ordnete diese musikalischen Gestalten nach ihren textbezogenen Ausdrucksbereichen in Schrittmotive, Friedensmotive, Freudenmotive, Schmerzmotive und so weiter. Er nannte sie allgemeine Ausdrücke zur Charakterisierung bestimmter Ideen und Gefühle und er sah in ihnen das Vokabular der Bachschen Tonsprache. So zum Beispiel stellte er fest, dass Bach bei Textstellen, die von Betrübnis und Qual, Leiden und Tränen, Not und Tod sprechen, sehr oft zwei, wie er sagt, Schmerzmotive verwendet, den chromatischen Gang auf- oder abwärts, also abwärts zum Beispiel Dampada, 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 und die Seufzermotivik, bei der je zwei Töne vorhaltsmäßig zusammengebunden sind. Tadam. Und beides kommt auch kombiniert vor, wie ich das eben vorher gesungen hatte. Chromatischer Gang und Seufzermotiv. Oft werden auch diese beiden Motive, wie gesagt, miteinander kombiniert. Heute weiß man, dass hinter dieser Erscheinung eine kompositorische Praxis und eine Kompositionslehre stand, die für die Barockzeit kennzeichnend ist und die durch Bach zu ihrem Höhepunkt geführt wurde, die musikalische Rhetorik. Sie prägte das musikalische Denken der Barockkomponisten in vieler Hinsicht. Am deutlichsten und folgereichsten jedoch ist die barocke musikalische Rhetorik auf dem Gebiet der musikalisch-rhetorischen Figuren ausgeprägt. Das heißt, jene Erscheinung betreffend, von der als erster Albert Schweitzer fasziniert war, ohne sie allerdings schon in ihrer Konkretheit und von ihrem geschichtlichen Hintergrund her ansprechen zu können. Von den mehr als 100 musikalischen Figuren, die in der barocken Musik Lehre als solche erfasst und je mit einem eigenen Namen versehen wurden, wählen wir beispielhaft zunächst und in dem ersten Vortrag durchgängig nur eine einzige aus, eben den chromatischen Gang, den wir über Albert Schweitzer sprechend bereits erwähnten und der in der Barockmusik besonders häufig als chromatischer Quartgang erscheint. Christoph Bernhard, wahrscheinlich ein Schüler von Heinrich Schütz, nannte in seinem Tractatus Compositionis Augmentatus diese Figur Passus Duriusculus, einen etwas harten, einen härtlichen Gang. Wir schauen uns an, bitte das erste Bild, wie er bei Heinrich Schütz erscheint, als ein Beispiel unter vielen im ersten Teil seiner kleinen geistlichen Konzerte von 1636.
So, wenn Sie das nicht sehen, erkennen können, ich werde das so deutlich erklären, dass Sie es auch sogar verstehen, wenn Sie keine Noten lesen können. Hier ist er, E, F, Fis, G, Dis, A, der chromatische Quartgang. Chromatisch sind die Töne, nur die Töne Fis und Dis, die außerhalb der diatonischen Ordnung hier stehen.
Die Barockzeit konnte die Chromatik, so auch den chromatischen Gang, wie er hier im Generalvers erscheint, in zweifacher Weise verstehen und kompositorisch verwenden. Zum einen auf der Ebene der Affektmusik und Affektenlehre, zum Beispiel als Ausdruck des Schmerzes. Beim Schmerz, so sagte man damals, ziehen sich im Menschen die Lebensgeister zusammen. Wird, so sagen wir heute, umgangssprachlich das Herz uns eng. Und so kann der Affekt des Schmerzes durch zusammengezogene, enge, bevorzugt chromatische Tonfolgen nachgeahmt, ausgedrückt und im Hörer erzeugt werden. Die andere Auffassung der Chromatik ist die figürlich-rhetorische. Sie macht den allgemeinen Affektausdruck, hier den des Schmerzes, rhetorisch konkret. Über den von ihm als Passus Duriusculus bezeichneten chromatischen Quartgang schreibt Christoph Bernhard, es seien unnatürliche Gänge, vor denen man sich hüten soll. Aber in der neueren Schreibweise seien sie als Satzfreiheiten, als Lizenzier zugelassen. Ihr wesentliches Merkmal sei, dass hier, Zitat, eine Stimme gegen sich selbst unharmonische Verhältnisse, falsche Relationen, Relationis non harmonice bilde, gemeint sind die chromatischen Halbtöne, die Stimme weicht von den harmonischen Verhältnissen der diatonischen Ordnung ab. Von hier aus nun kann, auf der Basis des barocken Analogiedenkens, diese Figur, indem sie in ihrer Engschrittigkeit einen traurigen Affekt ausdrückt, zugleich konkret das Abweichen von der Ordnung und im christlichen Sinn das Abweichen von der Ordnung Gottes, also das Begriffsfeld der Sünde, musikalisch bezeichnen. In diesem rhetorischen Sinn verdeutlicht in unserem Schützbeispiel der chromatische Quartgang im Bass die Aussage der solistisch gesungenen Oberstimme. Sie sehen das, da heißt es, aber sie sind alle abgewichen und alle untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, tut auch nicht einer. Also das Abweichen. Wir können das Bild jetzt wegnehmen. Häufig, überaus häufig, kommen in Bachs vokalem Gesamtwerk chromatische Gänge vor. Allerdings ist ihr Vorkommen bislang noch nicht systematisch erfasst und untersucht worden. Wo immer ich bisher chromatische Gänge in Bachs Vokalwerk gefunden habe, kann Ihnen die figürliche Bedeutung des Abweichens oder Abgewichenseins von der Ordnung zugesprochen werden, so wie, eben analog, das musikalische Gebilde selbst von der diatonischen Ordnung abweicht. Eine Bedeutung also im Begriffsfeld Erbärmlichkeit, Falschheit, Jammer, Weinen, Klagen und so weiter. Im Mittelpunkt dieses Begriffsfeldes steht der Begriff der Sündigkeit des Christenmenschen, zuweilen buchstäblich als das Wort Sünde selbst und sehr oft gedanklich als das Abweichen von Gott, als das der Grund ist für die Erbärmlichkeit und den Jammer des menschlichen Daseins. Ich zeige Ihnen jetzt eine Reihe von Beispielen, nur einige von sehr vielen, wie gesagt, bisher noch ungezählten möglichen Beispielen bei Bach. Das erste Beispiel aus der Kantate 54, Widerstehe doch der Sünde, die Altarie, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Da haben Sie auf dem Wort, wer Sünde tut, die chromatische Folge S, G, des, C. Wer Sünde tut. Und immer wenn das vorkommt in dem polyphonischen Satz, kommt diese chromatische Folge. Hier ist also der Begriff Sünde unmittelbar gekoppelt mit der chromatischen Figur, der Passus Duos. Der ist vom Teufel gerufen, aber das nur nebenbei. Dieses Melisma ist wohl in diesem Sinne zu verstehen. Das zweite Beispiel aus der Kantate zum 22. Sonntag nach Trinitatis, Kantate 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, das Eingangsstück, eine Tenorarie, und hier der Schluss, das ist der Soloübergang zum Da Capo des Instrumentalvorspiels. Das ist also der Schluss dieser Arie. Da singt der Tenor allein und dann setzt der Segno das Instrumentalvorspiel nochmals ein. Nun haben wir hier eine Kombination von Figuren und darauf kommt es mir an, das, auch das zu zeigen. Der chromatische Gang ist wer Sünden, ich armer Mensch, Sündenknecht, ich armer Mensch, da fängt es an. S, D, Cis, C, H, B, A. Und im Bass ein zweiter chromatischer Gang dazu, von G, Fis, F, E, D, S, B. Zwei chromatische Gänge nacheinander, kombiniert mit einer zweiten Figur, das ist die Suspiratio, die Seufzerfigur. Dam, ba, dam, bam, ba, dam, dam, ba, da. Das ist eine typische Kombination bei Bach, Seufzerfigur mit chromatischer Gang, kombiniert mit der Synkope. Sie sehen hier diese synkopische Bildung über den Taktstrich hinweg. Die Synkope ist eine Figur, die gegen den Takt verstößt und so außerhalb der Zählzeitordnung ist, wie die Chromatik außerhalb der harmonischen Ordnung ist. Also eine Kombination von drei Figuren, Passus Diusculus, Suspiratio und Syncopatio. Das nächste Beispiel aus der Kantate 13, zweiter Sonntag nach Trinitatis, meine Seufzer, meine Tränen, die Bassarie, ächzen und erbärmlich weinen, hilft der Sorgen Krankheit nicht. Wieder der chromatische Gang, der hier im Instrument liegt, hier oben, G, Fis, F, G, Des, G, verbunden mit der Suspiratio-Figur, bam, badam, bam, badam. Dann kommt etwas, und diese Suspiratio-Figuren sind auch in der Linkstimme ausgebildet,
Dann wieder eine neue Figur dazu kombiniert. Das sind die Relation ist nun Harmonice im intervallischen Sinn. Also nicht harmonische Verhältnisse. Das ist diese übermäßige Kunde, das ist diese verminderte Quinte Gesis, das ist diese verminderte Quinte D As. Und was lauter falsche Relationen, G, Cis, Cis, F, F, A. Also hier eine Kombination von vier verschiedenen Figuren.
Das nächste Beispiel, Kantate 179, zum 11. Sonntag nach Trinitatis. Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, und diene Gott nicht mit falschem Herzen. Hier ist wieder ein sehr einfaches Beispiel zwischendurch. Da ist das falsche Herz mit einem chromatischen Quartgang abgebildet. F, Fis, F, E, Des, D. Vom G an G, Fis, F, E, D. Und so weiter. Das nächste Beispiel, und gleich durch mit dem Beispiel, Kantate 60, 24. Sonntag nach Trinitatis, O Ewigkeit, du Donnerwort, der berühmte Schlusschoral, es ist genug, mit der Zeile, mein großer Jammer bleibt da nieder, da nieden.
Das ist diese Stelle, da ist der chromatische Gang als Quartgang vollkommen ausgebildet. A, Dis, G, F, Fis, E, Dis, E. Chromatik auch in den anderen Stimmen. Dis, E, F. Und auch in dieser Stimme. A, A ist A, Dis. Hier kommt wieder eine, noch wieder neue Figur dazu. Das ist das Antitheton. Der Gegensatz. Diese Stelle steht im Gegensatz zunächst mal zu der sehr schlichten Melodie. Mein großer Jammer bleibt dann nicht mehr zu dieser Choralmelodie, steht aber auch im Gegensatz zu dem vorhergehenden. Ich fahre hin mit, ich fahre sicher hin mit Frieden, wo diese drei Takte vollkommen anders vertont sind, nämlich ohne jede Dissonanzen mit dem Fahren in den Achteln, ein ganz klarer harmonischer Satz, zu dem hin sich dieser Block nun als Antitheton, als Gegensatz abhebt. Nur im Vorübergehen, wenn wir das nochmal runternehmen, zeige ich Ihnen den Anfang, den kennen die meisten von Ihnen, ja, das Unterschieben, das Bild, es ist genug, aber das nur ganz nebenbei. Ja, noch ein bisschen runter. Den Ober, den Sopran brauchen wir. Wobei A, A, Cis, Dis, also die übermäßige Quarte nimmt. Diese übermäßige Quarte heißt im Barock auch Quarta superflua, also eine Quarte, die einen Halbton zu viel hat. Und dieses, es ist genug, es ist also wirklich jetzt reichlich genug, dieses überfließende genug sein, ist in dieser Figur hier ganz deutlich ausgeprägt. Das Bild kam fort. Und wir nehmen das nächste Bild. Das stammt jetzt aus dem Orgelbüchlein. Es ist der Orgelchoral. Das alte Jahr vergangen ist, also zum Silvesterabendgottesdienst. Das ist nun Instrumentalmusik, allerdings ist bei dem Orgelbüchlein ja der Text immer mit hinzuzudenken. Und wir sehen jetzt eine ganze Reihe von Figuren, die wir uns zunächst einmal anschauen wollen. Wenn wir das vielleicht noch ein kleines bisschen schieben können, dass wir die obere Stimme sehen. Der Choral liegt in der Oberstimme und ist hier koloriert. Das heißt, er ist durch Noten ausgeschmückt. Wo die Kreuze drüber stehen, das ist die originale Melodie. Alle anderen Noten sind koloristisch hinzugefügt. Nun sehen wir, dass das hier in diesem Choral von chromatischen Gängen wimmelt. Wenn man nur den Bass, ich habe jeden Anfang rot umkringelt, hier ein chromatischer Gang abwärts, dort ein chromatischer Gang aufwärts, chromatischer Gang abwärts, chromatischer Gang Gänge aufwärts, chromatischer Gang abwärts. Es ist also der ganze Bass von diesem chromatischen Gang voll. Und auch die Mittelstimmen sind beständig von chromatischen Gängen angefüllt. Von A an aufwärts, von A an abwärts, von A an aufwärts und so weiter. Dieser chromatische Gang ist beständig präsent. Und hier kommt wieder ein neues analogisches Denken von Bach dazu, nämlich der chromatische Gang erscheint hier obstinat, das heißt beständig, hartnäckig. Und das bedeutet, Bach kombiniert diese chromatischen Gänge gern auch mit dieser ostinaten, mit diesem dauernden Vorkommen, bedeutet, dass es für den Christenmenschen keine Erlösung gibt von diesem Sündigsein. Wenn wir uns den Text anschauen, so lautet die letzte Strophe dieses Chorals: Hilf, dass wir von der Sünd ablahen und fromm zu werden fahren an. Keiner Sünd im alten Jahr gedenk, ein gnadenreich Neujahr uns schenk. Es ist also vollkommen klar, dass Bach auf diesen Scopus dieses Redeziel der Choralstrophen, diese Orgelchoralvertonung gemacht hat. Die anderen Strophen, das alte Jahr vergangen ist, wir danken dir, Jesus Christ, dass du uns in so großer Gefahr so gnädiglich behüt dies Jahr. Das ist also der Dank. Und bitten dich, ewiger Sohn des Vaters in dem höchsten Ton, du wollst deine arme Christenheit ferner bewahren alle Zeit. Das ist die Bitte. Und man kann auch diese beiden Gedanken aus dieser Vertonung herauslesen. Diesen Bittgestus nimmt Bach gerne zum Anlass, Choräle zu kolorieren. Zum Beispiel im Orgelbestell ist, wenn wir in höchsten Nöten seien, ein typisches Beispiel für kolorierten Orgelchoral als eine Bittgeste. Und das Danken, das kann man, wie das öfter verstanden worden ist, allerdings nicht ganz mit ganzer Sicherheit, dass der Choral selbst, indem er erklingt, schon eine Form des Dankens darstellt. Wir können das Bild wegnehmen und kommen zu dem letzten Beispiel. Für den Barockkomponisten lag es nah und für Bach an erster Stelle, solche bedeutungsfähigen, bedeutungsträchtigen Figuren nicht nur zur verdeutlichenden Abbildung, also zur gleichsamen Verdoppelung, sondern auch zur Interpretation, zur musikalischen Auslegung eines Textes zu gebrauchen. Hierfür zunächst folgendes Beispiel. Ich gehe jetzt zu der Kantate Nummer 91, zum ersten Weihnachtstag. Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist, das heißt, dass du als Mensch geboren bist. Und hier schauen wir uns zunächst eine Stelle an, die so ist wie die vorhergehenden Stellen, also gleichsam verdoppelnd, noch nicht interpretierend. Nummer 4, das Rezitativ, er, der große Gottessohn. Wenn wir das Bild jetzt haben, 7a. Ja. Wenn wir das etwas höher schieben, weil wir die untere Hälfte brauchen. Er, der große Gottessohn, kömmt zu dir, um dich vor Gottes Thron durch dieses Jammertal zu führen. Hier haben wir nun wieder bei dem Wort Jammertal und was für den Christenmenschen dieses Jammertal ist, das habe ich gesagt, das wissen wir, einen chromatischen Gang in aller Deutlichkeit geht das Wort Yamata, und da geht es also mächtig an, de, des, e. Jetzt müssen wir das wieder ein bisschen rumschieben, ja, damit wir den Anfang hier sehen, bitte. Ja, nach rechts. Ja, oder ist so, richtig doch. Ja, hier geht es weiter. G, As, A, B, H, C, also mächtigen Kommazugang. Und zu ihm im Bass einen zweiten Kommazugang von D nach G führen. Und wieder die Seufzerfiguren dazu. Das ist also jetzt nichts Neues für den Gang unserer Überlegungen. Aber es zeigt, dass da unmittelbar vor der kommenden Arie diese Bedeutung der Chromatik nochmals erinnert, die er nun interpretierend einsetzt. Bitte das nächste Bild. Das ist Nummer 5, also das ist die folgende Arie, das Duett zwischen Sopran und Alt, ein Duett. Die Armut, das heißt also die Geburt seines Sohnes in der Krippe. Die Armut, so Gott auf sich nimmt, hat uns ein ewig Heil bestimmt, den Überfluss an Himmels schätzen. Nun kommt der Mittelteil dieser Arie, den wir jetzt hier sehen. Sein, das heißt Gottes menschlich Wesen, machet euch den Engelsherrlichkeiten gleich, euch in der Engelchor zu setzen. Das heißt, sein menschlich, das ist die Stelle, sein menschlich Wesen, machet euch den Engelsführern gleich. Gott hat also das Wesen des Menschen angenommen. Er hat die Sünde auf sich genommen und jetzt wird sein Wesen mit dem chromatischen Gang gedacht, der hier erscheint. Und dazu als zweite Figur, der Kombination mit dem chromatischen Gang, wie wir schon gesehen haben, die Synkopation ist. Das ist dieses Gefäß, sein menschliches Wesen. Also zwei dicke Figuren aus der, wenn ich das mal so nenne, aus dem Sündenbereich und dem, was das menschliche Wesen kennzeichnet, werden jetzt auf Gott angewandt. Macht euch den Engelsherrlichkeiten gleich, das sind die Menschen davon befreit, aber der chromatische Gang und die Synkopation ist, der chromatische Gang erscheint im Bass, die Synkopation ist in den Instrumenten, sind sozusagen als das, wovon der Mensch befreit ist, noch präsent. Natürlich kann man nun sagen, und das ist immer etwas, was man mit bedenken muss, der ganze Satz basiert auf diesen Soggetti, also auf diesen Themen, auf diesen Motiven. Und die kommen nun, da sie in der Singstimme nicht sind, wandern sie in Instrumente. Aber das nicht zuletzt bewundernswerte bei großen Komponisten ist, dass die kompositorischen Notwendigkeiten mit den Aussagehaltungen und Aussagetendenzen zusammenstimmen. Wir können die Bilder wegnehmen, das Bild wegnehmen. Die deutsche Kompositionslehre der Barockzeit, die Musica Poetica, nennt und definiert, wie schon gesagt, über 100 derartig musikalisch-rhetorische Figuren, sodass schon Christoph Bernhard nicht ohne Stolz feststellen konnte, die Musik sei auf unsere Zeiten so hoch gekommen, dass wegen Länge der Figuren sie wohl einer Rhetorika zu vergleichen sei. Könnt ihr das ausstellen, brauchst du nicht mehr. Die Vergleichbarkeit Die Vergleichbarkeit der Musik und der zwischen Musik und Rhetorik betrifft zunächst die Art und Weise, wie die Figuren in der Musik fungieren. Analog zu den Redefiguren der klassischen Rhetorik eines Quintilian oder Cicero
wie in den deutschen Lateinschulen noch in der Bachzeit zum Grundpensum des Unterrichts gehörten, sind die musikalischen Figuren Abweichungen, Lizenzie, Freiheiten gegenüber der gewöhnlichen Art des musikalischen Satzes. Zugleich dienen sie als Schmuck, als Ornamentum der Klangrede. Für den Komponisten sind sie eine Erfindungsquelle, fons inventionis, und insgesamt bieten sie ein Mittel des gesteigerten und abbildlichen Ausdrucks, ausdrücklich jedoch nicht in einer gefühls- oder stimmungshaften, ästhetisch unbestimmten, sondern in einer gleichsam redenden, begrifflich ansprechbaren Weise, wobei dasjenige, was die Figuren abbilden oder benennen können, oft schon durch ihren eigenen Namen angedeutet ist. So zum Beispiel kann die Circulatio, wörtlich die Umkreisung, also eine kreisende Melodiebewegung, sie kann das Kreisförmige, etwa die Krone oder die Erde oder eine kreisförmige Bewegung, musikalisch nachahmen, oder der Saltus Diusculus, der etwas zu harte Sprung, vermag beispielsweise in der Form der verminderten Quinte, die im Barock Quinta Falsa oder Quinta Deficiens genannt wurde, etwas Hartes, Falsches, Mangelhaftes zu bezeichnen. Das musikalische Abbilden oder Nachahmen durch Figuren ist zumeist nach dem Prinzip der partiellen Übereinstimmung oder der analogischen Beziehung zwischen den Kennzeichen der Figur und den Merkmalen des abzubildenden Gegenstandes gedacht. So etwa ist die Anabasis, die deutliche Aufwärtsführung einer Melodie, geeignet zum Ausdruck jedes aufwärts gerichteten Vorgangs, zum Beispiel des Aufwärtsgehens, der Auferstehung oder des Erhobenwerdens. Analoges gilt für die Katabasis, die Melodiebewegung abwärts. Diese beiden Figuren gehören zur Klasse der Hypotypusis, die als Figur der Musica Poetica jede Art des Abbildens überhaupt bezeichnet. Zum Beispiel das Abbilden der Schlange durch eine sich schlängelnde Melodiebewegung, das Schweigen durch eine Generalpause, des Schnellen oder Langsamen durch kurze oder lange Tondauer. Viele der Figurennamen der barocken Musiklehre sind nach den Redefiguren der Rhetorik benannt und ihnen nachgebildet. So zum Beispiel ist die Klimax, auch Gradatio genannt, in der Rhetorik eine Steigerung durch Wortwiederholung, etwa jauchzet und singet, singet und rühmet und lobet. Und als musikalische Figur die Wiederholung eines Melodieabschnitts in emphatischer Absicht. Oder die Figur des Antitheton, wörtlich des Entgegengesetzten. In der Rhetorik ist das Antitheton die Gegenüberstellung von Gegensätzen in einem Parallelismus, wofür Gottsched das Beispiel gibt: Ich bin wie kaltes Eis und fühle Glut die Fülle. Als musikalische Figur ist das Antitheton der musikalische Gegensatz, zum Beispiel bei der Vertonung der Worte: Ich schlafe, aber mein Herz wachet. Andere Figurennamen wurden für die musikalischen Sachverhalte eigens erfunden, zum Beispiel Passus und Saltus Diusculus. Da gibt es keine Vorlage in der Rhetorik für diese Namen. Doch nicht nur alles dasjenige, was die zeitgenössischen Kompositionslehre als Figur benannt und definiert hat, sondern jede abgrenzbare und auffällige Gestalt und kompositorische Technik konnte abbildlich gemeint sein. So zum Beispiel die Synkope als Verstoß gegen die Ordnung, musikalisch gegen die Ordnung des Taktes, oder eine Ostinatebildung als Abbild der Hartnäckigkeit, Unveränderlichkeit, Gefangenheit. Zur Sache und Begriff der musikalisch-rhetorischen Figuren seien an dieser Stelle einige, insgesamt drei, klärende und erklärende Bemerkungen eingefügt. Erstens, der Begriff musikalisch-rhetorische Figur, ich betone das Wort rhetorisch, ist nicht auf jene Figuren einzuschränken, die in der Rhetorik ein namentliches Vorbild haben, wie dies zum Beispiel der Fall ist bei den genannten Figuren der Klimax bzw. Gradatio und des Antitheton. Oder, um aus den zahlreichen derartigen Fällen hier noch ein Beispiel zu nennen, auch die Hypotypusis, wörtlich die Abbildung, lateinisch Descriptio, gibt es als Redefigur schon bei Quintilian im Sinne des sprachlichen Erfassens eines Gegenstandes derart, dass er dem Hörer der Rede gleichsam leibhaftig vor Augen steht. In der Musik ist die Hypotyposis dasselbe mit musikalischen Mitteln. Aber auch musikalische Figuren, die kein namentliches und sachliches Vorbild in der Rhetorik haben, zum Beispiel der Saltus und der Passus Iusculus, können musikalisch-rhetorische Figuren genannt werden, weil sie rhetorisch, das heißt in der Weise des relativ konkreten Bezeichnens von etwas, gebraucht werden können. Zweitens, der Name musikalisch-rhetorische Figuren, wieder betone ich das Wort rhetorische, besagt nicht, dass die musikalischen Figuren selbst als Sache im Anschluss an die rhetorischen Figuren entstanden seien. Die Namen sind zum großen Teil aus der Rhetorik entnommen und die quasi rhetorische Funktion ist analog der Rhetorik. Aber die Figuren selbst stammen wohl alle aus Kompositionspraktiken jenseits der rhetorischen Begrifflichkeit und wurden erst nachträglich gleichsam rhetorisiert. Man kann dazu Folgendes sagen. Kompositorisch angewandt wurden diese musikalischen Wendungen und Bildungen zuerst vor allem in der neuen Musik Italiens vor, um und nach 1600. Claudio Monteverdi war hier vor allem auf dem Gebiet der Dissonanzfiguren der größte Erfinder. Rhetorisiert, in ein rhetorisches Denken hineingenommen, wurden diese musikalisch typisierbaren Wendungen aber nicht in Italien, auch nicht in Frankreich, sondern in Deutschland, vorwiegend im protestantischen mittel- und norddeutschen Raum. Wie ist das zu erklären? A. Wahrscheinlich durch die besondere Rolle, die der Rhetorikunterricht in den deutschen Universitäten und Lateinschulen spielte. B. Durch die lutherische, von Luther her wirksame Auffassung, dass die Kirchenmusik den Text explizieren, verdeutlichen, auslegen solle, wobei, was besonders bei Bach zum Tragen kam, zwischen weltlichen und geistlichen Stilmitteln kaum unterschieden wurde. C. Durch das Festhalten der deutschen Komponisten an dem Kontrapunkt, dem kontrapunktisch regulierten Satz, als dem Fundament allen Komponierens. Die Figur ist als alles, was sie ist, nämlich als Ornamentum, als Schmuck, als Licentia, als Freiheit, als Varietas, als Mittel zur Abwechslung und als Fons Inventionis, als Erfindungsquelle, eine typisierte Abweichung von einem im Hintergrund stehenden und beständig präsenten, einfachen, normalen, gewohnten. Darin sind rhetorische und musikalisch-rhetorische Figur dasselbe. Bei Quintilian lautet die Definition, die von den humanistischen Rhetoriklehrern immer wieder nachgeschrieben wurde, ich übersetze, Figur ist die Gestalt einer Rede in Abweichung von der gewöhnlichen und zuerst sich anbietenden Art zu sprechen. In der 1606 erschienenen Musica Poetica des Rostocker Kantors Joachim Burmeister beginnt die Figurenlehre mit folgender ganz analogen Definition. Ornamentum oder musikalische Figur ist eine musikalische Gestalt, ein Tractus Musicus, die von der einfachen Art der Komposition abweicht und ihr mit Nachdruck ein geschmückteres Aussehen verleiht. Der Hintergrund, die gewöhnliche, die einfache Art der Komposition, gegenüber der die Figur, insbesondere die melodischen und harmonischen Dissonanzfiguren, abweichen, ist in der deutschen Barocktradition der regulierte Kontrapunkt. Drittens, man muss sich das nicht so vorstellen, dass die deutschen Barockkomponisten, einschließlich Johann Sebastian Bach, gleichsam mit der Rhetorik in der Hand komponiert haben. Entscheidend ist das figürliche Denken, das in seinem Prinzip ein analogisches Denken ist. Und dieses Analogiedenken in seiner rhetorischen Konkretheit ist für dasjenige, was wir das figürliche Komponieren nennen, die entscheidende Instanz, dieses Analogiedenken. Die Instanz, auf die uns die musikalische Rhetorik und Figurenlehre aufmerksam machen. Deutlich gesagt, Bach braucht oder er bräuchte von den musikalisch-rhetorischen Figuren ihrem Namen nach keine Ahnung gehabt zu haben. Und wir wissen gar nicht, ob er eine Ahnung davon hatte. Gleichwohl bezeugen seine Kompositionen einen Höhepunkt des musikalisch-analogischen Denkens, das uns durch die musikalische Rhetorik insbesondere die musikalische Figurenlehre, zugänglich wird. Soweit die erklärenden Einschübe. Der Entwicklungs- und Anwendungsbereich des figürlichen Komponierens war zunächst vorwiegend die Vokalmusik, wo der Text die ungewöhnliche Satzbildung veranlasste und rechtfertigte. Doch bald fand die Figurenkomposition auch Einlass in die Instrumentalmusik, die auf diese Weise gleichsam sprechen lernte. Wer wird vorgeben, schreibt Bachs Zeitgenosse Adolf Scheibe, 1740, in seinem Kritischen Musikus, wer wird vorgeben, die Instrumentalmusik habe keine Figuren nötig? Aus der Vokalmusik muss man nur auf die Instrumentalmusik schließen. Durch erstere lernt man die Beschaffenheit der Figuren unterscheiden und einsehen und sie hernach auch in der Instrumentalmusik gebührend anwenden. Beispiele für die Anwendung musikalisch-rhetorischer Figuren in Bachs Instrumentalmusik werde ich in dem anschließenden Vortrag bringen. In Bachs Musik spielt auch das Symbol eine große Rolle. Musikalisches Symbol und musikalisch-rhetorische Figur sind durch das barocke Analogiedenken miteinander verbunden. Aber sie sind jedoch durchaus nicht dasselbe. Während bei dem Symbol, zum Beispiel bei der Tonfolge BACH, die als Tonbuchstabensymbol den Namen Bach meint, oder bei der Tonzahl 14, die als Zahlenalphabet-Symbol ebenfalls Bach bedeuten kann, A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3 und so weiter, wenn man das zusammenzählt, kriegt man 14. Während bei solchen Symbolen die analogische Bedeutung dem ästhetischen Gebilde lediglich anhaftet und eines begrifflichen Vorwissens bedarf, um als Meinen erkannt zu werden, wirkt die musikalisch-rhetorische Figur aus sich selbst Kraft ihrer sinnlich sich mitteilenden Merkmale, wenn auch das rhetorische Verstehen von Musik heute der zeitbezogenen Einübung bedarf und eine historisch-kognitive Einstellung zur Musik voraussetzt, worüber im zweiten Vortrag noch zu sprechen sein wird. Neben dem Denken in musikalisch-rhetorischen Figuren stehen im Barock so auch bei Bach die musikalische Affektenlehre und die Affektenkomposition. Figur und Affekt berühren und überschneiden sich. Im Blick auf das sie Unterscheidende jedoch verhalten sie sich zueinander wie das rhetorisch Konkrete, die Figur, und das gemüthaft Allgemeine, der Affekt. Die musikalische Figur verweist als Abbild in eine Richtung, in der es das fest Umrissene gibt, Gegenstände, Verhaltensweisen, Sachen und Sachverhalte, Sünde, Falschheit, Gnade, auch etwa das Holprige des Weges, das Hohe des Himmels, das sich Kreuzende des Kreuzes. Die Affekte aber sind als musikalisch Nachgeahmtes die typisierten Zustände des Gemüts, Freude und Traurigkeit, Liebe und Hass, Hoffnung und Verzweiflung usw., die durch ein Konkretum ausgelöst werden, selbst aber das Konkrete nicht sind. Bei der Figurenkomposition und Lehre geht das analogische Denken primär von den musikalischen Gebilden aus, die gemäß ihren Merkmalen als Abbild verwendet werden können, zum Beispiel der Passus Dioscurus. Die Figuren sind kompositorische Ereignisse im Objektbereich der Poesis, des Machens, des künstlerischen Herstellens. Ihre Wirkung auf das Subjekt, das Gemüt, ist bei ihnen nur sekundär ins Blickfeld gerückt. Die musikalische Affektenlehre des Barock hingegen ist eine Wirkungslehre. Bei ihr setzt das analogische Denken bei dem Menschen an, seinen Gemütsverfassungen. Diese werden klassifiziert, um sie im Verfahren der Nachahmung musikalisch auszudrücken und somit das Gemüt des Menschen zu beeinflussen, zu bewegen. Als Wirkungslehre war die Affektenlehre, die von der italienischen und französischen Renaissance ausging, weit moderner und zukunftsträchtiger als die musikalisch-rhetorische Figurenlehre, die zusammen mit der Verdrängung des kontrapunktischen Komponierens in der Zeit nach Bach ihren Bezugspunkt verlor. Dagegen trat die Musik der Affekte, die ihre Domäne hauptsächlich in der Oper und im Oratorium, also in der großen Publikumsmusik fand, am Ende der Barockzeit nicht ab, die Affektenmusik, sondern verwandelte sich zu jener Ausdrucksmusik, die die Typisierung des Gemüts verfeinerte und schließlich die Typisierung preisgab und die Wirkung der Musik nicht mehr durch Nachahmung, sondern durch die Unmittelbarkeit des seelischen Ausdrucks zu erreichen versuchte. Ein Komponist, der auf Publikumswirkung bedachten Affektmusik, ist Händel gewesen, während für Bach das rhetorisch Sprechende bezeichnend war, dessen rezeptives Verständnis die Einsicht in die rednerischen Details erfordert. Indessen, wenn auch bei Bach die Figur das Primat hat vor dem Affekt, so beherrschte er doch beides. Auch bei ihm gibt es ausgesprochene Affektmusik, Freudiges, Zärtliches, Trauriges. Die Vergleichbarkeit von Musik und Rhetorik war nicht auf die Figurenlehre und Figurenkomposition beschränkt. Das musikalische Denken überhaupt wurde im Barock, jedenfalls im Deutschen, gleichsam rhetorisiert. Dies betrifft zunächst den Produktionsprozess überhaupt, den die Rhetorik in eine vielfache Stufenfolge unterteilt hatte, wie den Hauptstufen Inventio, das ist die Erfindung, die Themenerfindung, über die ich sprechen will, die Elaboratio, das ist die Ausarbeitung, und die Exekutio, das ist die Ausführbarkeit, die Reproduktion der Rede. In diesem rhetorischen Sinne formulierte Bach als Lehrzweck seiner zweistimmigen Inventionen und Symphonien: Gute Invention ist nicht allein zu bekommen, das ist die Inventio, die rhetorische, sondern auch selbige wohl durchzuführen, das ist die Elaboratio, am allermeisten aber eine kantable Art im Spiele zu erlangen, das ist die Exekutio. Und dies entspricht genau der von der Rhetorik inspirierten Definition der Kompositionslehre, wie sie Bachs Zeitgenosse in Weimar, Johann Gottfried Walther, in seinem Präzepta der musikalischen Komposition von 1708 geboten hat, die Musica Poetica, Zitat, unterrichtet, wie wir eine Zusammenstimmung der Klänge erstlich inventieren, das ist die Inventio, und danach aufsetzen und zu Papier bringen soll, das ist die Elaboratio, damit selbige hernachmals kann gesungen und gespielt werden, die Exekutio. Wobei die Elaboratio in Bezug auf die Form die Redeglieder Exordium, Medium und Finis zu berücksichtigen hat und der Produktionsprozess nicht nur durch die Verwendung von Figuren und das Abbilden von Affekten, sondern auch mit Hilfe der Luci Topici gesteuert werden kann. Zum Beispiel durch den, das alles kommt von der Rhetorik her, durch den Locus Circumstantiarum, den ich anfangs erwähnte, der die Umstände der Zeit, des Orts, der Gelegenheit und der Zuhörerschaft mit in Erwägung zieht beim Komponieren. Und dabei gilt die ebenfalls aus der Rhetorik stammende Maxime, die Ausführenden und die Hörer durch Musik zu bewegen, zu ergötzen und zu belehren, movere, delectare, docere. Die musikalische Rhetorik der Barockzeit hat ihren geschichtlichen Hintergrund in dem Wissens- und Lehrsystem der Septem Artis Liberalis, der sieben freien Künste, das noch für Bachs Schulbildung maßgebend war. Die sieben Artes waren unterteilt in die sprachlichen Artes, Grammatica, Rhetorica und Dialektica, und die vier mathematischen Artes, Arithmetica, Geometria, Musica und Astronomia. Dabei umfasste die Ars Musica, die also zu dem mathematischen Artes gehörte, mehr die theoretische Seite der Musik, also die Lehre von den Intervallen, dem Tonsystem, den Tonarten, alles das, was sich in Zahlen ausdrücken lässt, während die kompositorische Praxis seit je, schon im Mittelalter, mehr an der Rhetorik orientiert war. Als der 16- bis 17-jährige Bach ab dem Jahre 1700 die Prima der Michaelis-Schule in Lüneburg besuchte, studierte man dort die 20 Jahre zuvor in Göttingen erschienene Rhetorica Göttingensis, die ziemlich genau die aristotelische Lehre der Redekunst wiedergab, und las man als Musterbeispiele der Rhetorik Ciceros Reden gegen Catilina. Über Bach als Thomaskantor in Leipzig berichtete dann später der Leipziger Universitätsprofessor der Poetik und Rhetorik Johann Abraham Birnbaum, Zitat, die Teile und Vorteile, welche die Ausarbeitung eines musikalischen Stücks mit der Rednerkunst gemein hat, kennet er, Bach, so vollkommen, dass man ihn nicht nur mit einem ersättigenden Vergnügen höret, wenn er seine gründlichen Unterredungen auf die Ähnlichkeit und Übereinstimmung beider lenket, sondern man bewundert auch die geschickte Anwendung derselben in seinen Arbeiten. Im Mittelpunkt der Ähnlichkeit und Übereinstimmung von Musik und Rhetorik stand in der Musik des Barocks und in Bachs Kunst der Komposition das musikalisch-figürliche Denken, von dem wir ausgegangen waren. Es hatte sich seit Ende des 16. Jahrhunderts entwickelt, zusammen mit dem neuzeitlichen Bedürfnis, in der Musik Textgehalte und Gemütsbewegungen auszudrücken und zugleich den musikalischen Ausdruck verstandesmäßig zu durchdringen und lehrbar zu machen. Hierfür bot die überkommene Rhetorik ein poetisches System an, das sich auf die Musik übertragen ließ, sowohl im Blick auf das kontrapunktische Regulativ des musikalischen Satzes, vor dessen Hintergrund sich die figürliche Bildung abhebt, um sich in ihrer Besonderheit als Abbild anzubieten, als auch im Blick auf die Zielsetzung des Bewegens und Erregens der Zuhörer, des Kundtuns und Unterstreichens der in einer Klangrede gelegenen Aussagen. Dabei allerdings ereignet sich eine rhetorische Beeinflussung, eine Steuerung des sich Befindens der Zuhörer. Sie sollte sich ereignen, dies jedoch hier nicht, durchaus nicht in dem negativen Sinn, den am Jahrhundertende Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft der Beredsamkeit zusprach, indem er sie als Kunst zu überreden, als Angriff auf die Freiheit, als künstliche Überlistung verachtete und ihr die Dichtkunst gegenüberstellte, bei der alles ehrlich und aufrichtig zugehe. Seit dem mittleren 18. Jahrhundert, im Zuge der Aufklärung des Neuhumanismus, verlor die Rhetorik ihre Bedeutung im Bildungssystem der Schulen und Universitäten, und so auch kündigte die Musik ihren engen Zusammenhang mit der Rhetorik auf. Bachs letztes Werk, die Kunst der Fuge, dokumentiert letztmalig und zugleich in höchster Ausprägung, zusammen mit dem Verfahren des Kontrapunkts, die rhetorisch bewerkstelligte Expression. Es wurde in der Öffentlichkeit nicht angenommen. Der kontrapunktische Tonsatz war von dem akkordfunktionalen Denken verdrängt worden. An die Stelle des Nachahmens eines als Objekt vorgestellten Inhalts der Aussage begann der subjektive Ausdruck des individuellen Ichs zu treten. Die Idee der autonomen, spezifisch ästhetisch und wahrnehmungspsychologisch begründeten Musik gewann an Boden. Gleichwohl, was die Musik an Formungs- und Ausdrucksvermögen durch ihre Verbindung mit der Rhetorik hinzugewonnen hatte, blieb ihr unverloren in der Folgezeit, zu der hin die musikalische Rhetorik eine eigenständige Stufe darstellt, und es wurde gegenwärtig in der Wiederentdeckung jener Stufe als eigenständiger Schönheit und Wahrheit einer Art von Musik, die in Bach ihren Höhepunkt gefunden hat. Das war die erste Strophe.
Der 1919 geborene Musikwissenschaftler Hans-Heinrich Eggebrecht studierte in Berlin, Weimar, München und Jena, wo er 1949 mit einer Arbeit über Melchior Vulpius zum Dr. Phil promoviert wurde. Seine Freiburger Habilitationsschrift von 1955, Studien zur musikalischen Terminologie, legte die Grundlage für das ab 1972 von ihm herausgegebene Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. 1955 war er als Privatdozent und 1961 als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erlangen tätig. 1961 bis 1987 schließlich als ordentlicher Professor an der Freiburger Albert-Ludwigs-Universität. Seine Buchpublikationen umfassen neben lexikalischer Arbeit, unter anderem als Herausgeber und Mitautor der Neuausgabe des Riemann-Musiklexikons sowie als Autor des New Grove, Editionen und Sammelbände zu Orgelfragen in Zusammenarbeit mit der Walker-Stiftung, Werke über Bach, Schütz, Mozart, Beethoven, Mahler, über Musiktheorie, Musikästhetik und Musikpädagogik, kulminierend in dem in mehreren Auflagen erschienenen Alterswerk Musik im Abendland. Eggebrecht stand auch in intensivem Kontakt mit modernen Komponisten wie Wolfgang Riem, der auch bei ihm in Freiburg studiert hat, oder Matthias Sparlinger.
Hans Heinrich Eggebrecht ist 1999 in Freiburg verstorben.